Und die Leute machten sich einen Riesenspaß daraus zu entschlüsseln. Also man ging wirklich hin, hast du den neuen Band schon gelesen? Und dann hat man irgendwie geguckt, wen man alles erkennt. Erkennt man den König, erkennt man irgendwie den Minister, erkennt man irgendwie die Nachbarin.
Über Geschichte, der History-Podcast mit Carola Dorner und Tobias Sauer.
Herzlich willkommen zur 9. Episode von Übergeschichte. Ich bin Tobias Sauer und mit mir im Studio hier ist meine Kollegin Dr. Carola Dorner. Hallo Carola.
Wow, ich werde zum ersten Mal mit dem Doktor vorgestellt. Hallo Tobias.
Hallo, hallo. Und wir sind wie immer nicht ganz allein, sondern wir haben den zuletzt etwas vernachlässigten armen kleinen, Achtung, Antidozier-Buzzer dabei, mit dem wir, naja, Frau Doktor vielleicht bremst.
Mal gucken, wenn ich ins Doktern gerate. Genau.
Heute wäre sie doktert, wenn sie herumdoziert, aber wahrscheinlich wird das nicht passieren. So wie beim letzten Mal auch, ja. Denn, Carola, ich glaube, es wird deshalb nicht passieren, weil wir ein ganz besonderes Thema heute haben und du entführst uns, wenn ich das richtig sehe, in dein Lieblingsland, oder? Wohin geht's?
In mein Lieblingsland, in meine Lieblingsstadt. Es geht natürlich nach Frankreich, es geht nach Paris. Und es gibt mein Lieblingsjahrhundert ins 17. Jahrhundert in Frankreich.
1600 bis 1699, das 17. Jahrhundert in Frankreich. Wir lernen eine ganz besondere Person kennen. Wer ist das?
Ja, in meiner Geschichte geht es um Madeleine de Scudéry. Scudéry kennen viele von uns vielleicht so ein bisschen noch aus dem Deutschunterricht, vor allem wenn er eine Weile her ist. Es gibt eine sehr schöne Detektivgeschichte von E.T.A. Hoffmann, die heißt Das Fräulein von Scudéry. Dadurch ist es in Deutschland so ein bisschen bekannt, ansonsten ist sie relativ unbekannt bei uns. Ich habe sie im Französischstudium kennengelernt, mit ihren Texten, mit der Salonliteratur und ich habe mich immer sehr dafür interessiert, wie diese Salonliteratur in dieses Frankreich des 17. Jahrhunderts, in diese ganze politisch-gesellschaftliche Welt passt, die gerade zu dieser Zeit im Umsturz ist. Nun ist Madeleine de Scudéry, du hast ja die Lebensdaten schon genannt, die hat ja praktisch das ganze 17. Jahrhundert durchlebt. Die ist mit sagenhaften 94 Jahren erst gestorben.
Wann hat sie gelebt? Sorry, ich habe nur das 17. Jahrhundert erwähnt, aber was waren ihre Daten? 1607 oder sowas bis 1701, glaube ich.
Ja, genau.
Und sie war jetzt Salondame, hast du schon gesagt, ja. Aber sie war auch einfach eine wahnsinnig erfolgreiche Schriftstellerin. An einer Stelle in deinem Text, der in Spektrum erschienen ist, Spektrum der Wissenschaft, schreibst du ihre Romane, die sie geschrieben hat, die haben sich besser verkauft als Gebetsbücher. Also sie war so ein richtiger Literaturstar.
Sie war ein richtiger Bestseller, ja. Also es gab, so, und man muss sich diese Romane so ein bisschen vorstellen. Wir sind jetzt eigentlich schon wieder viel zu tief im Thema. Ich erzähle trotzdem weiter.
Aber dann unterbreche ich, wenn du das so sagst.
Nein.
Dann frage ich noch eine andere Sache, weil du gerade, da habe ich auch kurz gestutzt. Du sagtest, ja, dieser Umbruch im 17. Jahrhundert in Frankreich. Ja, wie sah der damals aus? Also für so ein bisschen Kontext, wer lebte zum Beispiel gleichzeitig mit ihr oder was war damals in Frankreich so los? Wie muss man sich die gesellschaftliche Lage vorstellen im 17. Jahrhundert?
Wie war die Situation gerade so zu dieser Zeit? Ein König, den wir alle kennen, Ludwig XIV., der Sonnenkönig, wie er sich dann später nannte, ist noch jung, kommt gerade so, beziehungsweise als Kind wurde er vor allem vertreten durch seine Mutter und seinen Premierminister, aber er kommt so an die Macht und alle sind ein bisschen nervös. Alle sind ein bisschen nervös, weil sie nicht so richtig wissen, läuft das jetzt weiter wie immer, dass hier ein Premierminister oder die Minister die Politik machen und der junge König sich um die Dinge kümmert, die ihn mehr interessieren, nämlich Ballett, Musik, Architektur, ein bisschen Kunst. Oder wird das jetzt anders? Und tatsächlich tritt dieser junge König auf in dem Moment, in dem Mazarin, seinen Premierminister, stirbt und sagt, von nun an werde ich selbst regieren. Und das nimmt keiner so richtig ernst. Also sie fragen sich, was soll das jetzt hier? Und das ist übrigens dieser Moment, aus dem später alle machen, l'état c'est moi, das hat er nie gesagt. Also er hat gesagt, désormais je régnerai seul.
Mein Französisch ist so schlecht, l'état c'est moi, das kriege ich noch hin, der Staat bin ich.
Genau, und von nun an werde ich selbst regieren. Hat keiner so richtig geglaubt. Alle dachten, ach komm, jetzt macht er ein bisschen Politik und ja, und dann wird er sich schon wieder mehr ums Ballett kümmern. Tatsächlich kam es dann so, dass er selbst regiert hat. Und das ist eigentlich so der Beginn des Absolutismus in Frankreich. Damit, ja, damit kommt das alles, also seine absolute Macht. Dann, was schon länger lief, war ein bisschen ein Umbruch in der Gesellschaft, dass der alte, mächtige Schwertadel mehr und mehr entmachtet wurde. Das hatte schon angefangen während der Fronde, während der Aufstände gegen den Hof. Dann hat, also Ludwig XIV. Hat das ja noch weiter ausgebaut, indem er dann später, als er Versailles gebaut hat, diese Schwertadeligen, die vorher wirklich autark waren auf ihren Schlössern und Macht hatten, gemacht haben, was sie wollten, die hat er zu Höflingen gemacht. Der hat die dressiert, der hat die an seinen Hof geholt. Und auf einmal waren das nicht mehr Leute, die mit dem Schwert umgegangen sind, sondern Leute, die darauf achten mussten, wie sind hier die Höflichkeitsregeln? Wie muss man aufeinander achten? Wie verlaufen hier die Blicke? Wen hat der König angeguckt? Wen hat der König bemerkt oder auch nicht bemerkt? Das ist so ein bisschen diese Situation. Und gleichzeitig werden die Bürger mächtiger. Also das Bürger können sich wichtige Ämter kaufen. Es gibt dann den Amtsadel. Und das ist auch so ganz spannend für diese Zeit oder für diese Gesellschaft rund um Madeleine de Scudéry. Die ist eigentlich bürgerlich, kommt aber auch so ein bisschen aus dieser amtsadligen Gesellschaft. Und deswegen kann sie eben auch in diesen Salons, ja, zwischen adligen Salons und bürgerlichen Salons, da mischt sich alles so ein bisschen mehr. Okay. Und das ist so ihre Chance, auch da reinzugehen.
Okay, also wir haben eine Zeit im Umbruch, gesellschaftlicher Umbruch. Der König nimmt sich mehr Macht, vielleicht als es vorher war. Er entmachtet teilweise den Adel. Es gibt Aufstände. Es gibt die Pracht des Barock. Versailles hast du genannt. Und gleichzeitig ist sie jetzt so eine Salondame. Was passiert in den Salons? Was muss man sich da vorstellen?
Was passiert in den Salons? Es ist so ein...
In Paris, stelle ich mir vor, in tollen Wohnungen. Und man trifft sich und quatscht? Oder wie lief das?
Man trifft sich vor allem im Marais. Man kann da auch heute noch sehr schön, wenn man da durchgeht und sich diese Fassaden anschaut. Es gibt zum Beispiel das Wohnhaus von Madame de Sévigné, also auch einer Freundin von Scudéry. Kann man sich anschauen. Darin ist heute das sehr schöne Musée du Carnavalet, das Stadtmuseum. Und dann kann man durch diese Räume gehen und sich das so ein bisschen vorstellen, wie das war. Dort haben sich viele getroffen. Es waren keine rein weiblichen Treffen. Man tut immer so gerne ein bisschen so, als sei das total affektiertes Beisammensein von gelangweilten Damen. So war es nicht. Es kamen durchaus Künstler vor, Künstlerinnen, Gastgeberinnen, alle möglichen Leute aus der Gesellschaft, jeder, der sich einfach auch so ein bisschen für dieses kulturelle Leben interessierte. Und die Salons waren vor allem eine Art kultureller Gegenentwurf zu einer recht starken, recht strengen Regelpoetik. Im Salon war alles ein bisschen...
Regelpoetik, also das finde ich, musst du erklären.
Da müssen wir jetzt tatsächlich sehr, sehr tief einsteigen. Ich fürchte, das muss ich auf die Shownotes verschieben oder auf den Artikel bei den Riff-Reportern.
Du sagst, man trifft sich und man lebt dort eine Art von kulturellem Gegenentwurf in den Salons. Muss man sich das so vorstellen, dass man da sich über bestimmte gesellschaftliche Konventionen hinwegsetzt oder die zumindest in Frage stellt? Also ich kann mir nicht so vorstellen, was da eigentlich passiert ist. Die Romane vorgelesen, die man geschrieben hat? Waren das Diskussionsrunden? War das so eine Art von Podcast, nur ohne Aufnahme?
Vielleicht war es doch in der Art, so ähnlich wie wir hier. Wir plaudern ja auch ganz locker, wir treffen uns, unterhalten uns über kulturelle Themen. Es gab sehr unterschiedliche Salons. Es gab den hochadligen Salon der Marquise de Rambouillet. Es gab irgendwie später die Salons der Scudéry. Die haben sich immer samstags getroffen. Das waren die Samedi. Wie lief das ab? Ich denke, es gab schon Konventionen, es gab schon Regeln, aber es kamen zusammen alle, die eingeladen waren und sich interessierten. Da kamen vor allem auch Leute vor, die wir auch heute noch kennen. Also Jean Lafontaine, der Fabeldichter zum Beispiel, spielte eine große Rolle in den Salons. Fouquet, auf den wir vielleicht noch kommen, der Finanzminister, ein großer Kunstförderer, ein großer Mäzen, spielte eine Rolle in diesen Salons. La Rochefoucauld, der Maxim-Dichter, Madame de Lafayette, die Sévigné, die große die Briefautorin. Und das waren manche von denen schrieben selbst, also jetzt La Rochefoucauld zum Beispiel, die Maxim, diese geistreich Kurzform, in der er die Gesellschaft sehr streng, sarkastisch, wahnsinnig witzig auch zum Teil aufs Korn nimmt. Dann hast du die Briefschrift, das heißt, die Schriftstellerinnen, die schon wussten, dass ihre Briefe, die sie eigentlich privat schrieben, Literatur waren und werden würden. Und du hast Scudery, die Hofheld, das heißt, Hofheld kann man eigentlich nicht sagen, aber die Leute empfängt, die vielleicht auch die Themen ein bisschen vorgibt und die das Ganze nicht aufnimmt, aber beobachtet. Die schaut sich an, was für Gespräche werden geführt, was sind die Themen, was wird gerade politisch diskutiert, was wird auch gerade in der Kunst diskutiert. Und sie übernimmt diese Gespräche und diese Ideen in ihre Romane. Und der erste Roman ist gar keiner dieser wahnsinnig langen Ibrahim, der erscheint noch unter dem Namen ihres Bruders.
Warum?
Weil Frauen natürlich nicht in der Öffentlichkeit Bücher rausgaben. Ich meine, das haben wir eigentlich ja heute noch immer, dass es das immer mal wieder gibt, dass jemand unter männlichem Namen erscheint, weil es sich einfach besser verkauft. Und so war das damals auch. Gut, damals war es natürlich auch noch ein bisschen der Punkt, dass Frauen mit Bildung nicht rumstrunzen durften. Also er wäre die ganze Zeit hier angegangen. Und deswegen erschienen diese Romane unter dem Namen ihres Bruders. Es gab Benimmregeln, dazu gehörte zum Beispiel eben auch, dass Frauen nicht offensiv auftreten mit ihrem Wissen. Bienséance heißt das übrigens. Hier darf ich auch nochmal kurz buzzern. Gut, Scudery schreibt dann ihre Romane. Es gibt den Grand Cyrus und es gibt vor allem Clélie. Das sind Romane, die ziehen sich echt über Regalmeter. Das sind 10 Bände. Dicke Bänder.
Okay. Die wurden offensichtlich trotzdem gelesen.
Das würde sich
heute natürlich nicht mehr verkaufen, genau. Und du hast gesagt, sie nimmt diese Gespräche, die dort geführt werden, auch in den Salons, die nimmt sie auf. Das heißt, die tauchen auch in den Romanen wieder auf. Und wer sich auskannte, konnte dann vermutlich erkennen, wer gemeint war, ja. Also bestimmte Personen in den Romanen waren dann vielleicht Personen des realen Lebens, sagen wir mal, nachempfunden.
Das waren Schlüsselromane, ja. Also man hat, es war auch ein gesellschaftliches Spiel und dann wurde es auch wieder zum Salonspiel. Und da sieht man sehr schön dieses barocke Kunstwerk. Dieses Gespräche gehen aus dem Salon in die Literatur, aus der Literatur wieder zurück in den Salon, gehen irgendwie in so eine Gesprächsspielerei rein. Und die Leute machten sich einen Riesenspaß daraus zu entschlüsseln. Also man ging wirklich hin, hast du den neuen Band schon gelesen? Und dann hat man irgendwie geguckt, wen man alles erkennt. Erkennt man den König, erkennt man irgendwie den Minister, erkennt man irgendwie die Nachbarin? Und es kursierten auch Schlüssel. Also es gab dann diese geheimen Listen, in denen man sich darüber austauschte, wer sicher entschlüsselt ist und wer vielleicht unsicher entschlüsselt ist.
Jetzt hast du gerade auch schon gesagt, für Frauen, also Frauen haben, oder sie hat ihren ersten Roman noch unter dem Namen ihres Bruders veröffentlicht. Gleichzeitig wurde sie am Ende von der Académie Française, richtig, geehrt als erste Frau überhaupt. Das heißt, gab es da einen Wandel? Hat sie den mit angestoßen? Wie war das?
Ach, das war so ein bisschen, sie bekam einen Preis von der Akademie, allerdings war es ein Rhetorikpreis. Das war so ein bisschen der Trostpreis, wenn wir mal ehrlich sind. Also sie bekam keinen Platz in der Akademie. Das wäre tatsächlich eine Revolution gewesen. Aber sie bekam diesen Rhetorikpreis immerhin. Hat sich was gewandelt? Ich bin mir nicht sicher, ob sie vielleicht zu den Leuten gehörte, die tatsächlich für Frauen da andere Freiheiten erkämpft haben oder andere Freiräume erkämpft haben, die bestimmt aber viele Frauen dazu gebracht hat, zum Beispiel Bildung als Wert anders zu erkennen, als Wert, wertzuschätzen. Viele Frauen konnten in der Zeit nicht lesen. Und es gab einen großen Schönheitskult, es gab einen großen Modekult und Scuderi gehörte zu den Leuten, die immer sagte, Leute, ihr könnt euch schmücken, wie ihr wollt. Wenn ihr nichts wisst und ihr werdet vielleicht geheiratet wegen eurer Locken oder eurer Schönheit, dann bekommt ihr 4, 5, 6, 10 Kinder, jedes Mal verliert ihr einen Zahn, dann ist hinterher nicht mehr viel mit der Schönheit und entweder ihr bekommt das hin, noch andere Lebensinhalte in euer Leben zu kriegen, andere Werte aufzubauen, oder es sieht dann relativ bald, und da sprechen wir nicht von 27, nicht von 87, sondern eher von 27, dann seht ihr alt aus.
Gut, das sind vielleicht auch Weisheiten, die heute noch, also die man sich generell merken
kann. Das ist zeitlos.
Du schreibst in deinem Text, dass das eigentliche Hauptthema von ihr die Freiheit gewesen sei. Welche Ansichten hatte sie denn da und was verstand sie unter Freiheit? Also wir hatten gerade schon das Thema Liebe angesprochen. Sie blieb zum Beispiel unverheiratet. War das ein Teil ihrer Freiheitskonzeption sozusagen? Also dass sie nicht heiraten wollte, um frei zu bleiben?
Das war bestimmt Teil dieses Freiheitsstrebens. Man muss bei Madeleine Scuderi auch sagen, sie wächst sehr ungewöhnlich auf. Ich wollte eigentlich in den Text einsteigen mit, sie hatte Glück, ihre Eltern starben früh. Das fanden wir dann doch ein bisschen zu heftig.
Zu makaber.
Zu makaber natürlich. Aber Tatsache war, sie wurde nicht von einem Vater verheiratet. Und das war damals einfach das Übliche. Sie landete mitsamt ihrem Bruder bei einem Onkel und der machte sich keine große Mühe, sondern erzog die Kinder einfach beide gleich. Und deswegen hat sie eine männliche Bildung genossen. Das war sehr ungewöhnlich. Gut, gab es damals in Einzelfällen, wenn man wusste, Christine von Schweden ist zum Beispiel so ein Fall, Zeitgenossin, auch Brieffreundin von Madeleine Scuderi. Und selbst entscheiden zu können, ich lasse mich nicht verheiraten, beziehungsweise ich werde nicht verheiratet. Ich ergreife einen Beruf. Das ist natürlich auch wahnsinnig abgefahren in dieser Gesellschaftsschicht. Und ich lebe vom Verkauf meiner Romane. Das ist schon ein Entwurf, ein Lebensentwurf, den man damals einfach, das war nicht vorgesehen, das gab es nicht. Und dieser große Freiheitsbegriff, sie hat ja diese, im Text ist das einmal beschrieben, die Carte Tendre zum Beispiel auch geschrieben, die ist relativ oder gemalt, die ist recht bekannt geworden.
Carte Tendre, was heißt das?
Das ist eine Landkarte, eine allegorische Landkarte. Das ist im Grunde, man konnte das auch ein bisschen spielen wie ein Brettspiel. Die führt das Paar oder auch das befreundete Paar, das Menschenpaar durch die Unwegsamkeiten des Lebens. Also man konnte dann rechts und links abdriften in Egoismus oder sonst was. Oder was sind Punkte auf dem Weg in eine gemeinsame Freundschaft zum Beispiel? Und sie hat sich zum Beispiel über das Thema Freundschaft, gerade auch Freundschaft zwischen Männern und Frauen, die war damals so unwahrscheinlich wie bei Harry und Sally. Also das gab es einfach in der Form nicht, dass das in der Literatur auch vorkam. Er hat sich sehr für eingesetzt und sie hat das auch gelebt. Also sie hatte einen Lebensfreund, mit dem sie ewig zu tun hatte, Pélisson, für den sie auch mal stark kämpfte, als der verhaftet wurde. Und diese Freiheit zu sagen, ich lebe unverheiratet, ich lasse mich nicht von jemandem dominieren, sondern bevorzuge die gleichberechtigte Freundschaft, das war schon ein Punkt.
Ist das auch, du kanntest sie schon vorher, aber trotzdem, ist das für dich die
Überraschung des Monats?
Dass jemand in dieser Zeit diesen Lebensentwurf gewählt hat oder gab es da was ganz anderes, das dich überrascht hat?
Was hat mich überrascht? Du sagst es ja schon, ich kannte das Thema vorher schon ganz gut. Ich habe natürlich für die Recherche wieder mich ein bisschen tiefer in diese Texte gewühlt. Und es hat mich schon überrascht, wie modern diese Gedanken zum Teil sind. Also, dass ich tatsächlich heute noch Situationen erlebe, in denen man genau mit diesen Gedanken antworten könnte, finde ich schon überraschend.
Ich fand überraschend gerade, dass du gesagt hast, wie viele Meter Regal man braucht, wenn man sich ihre Werke ins Wohnzimmer stellen will. Hast du dich da komplett durchgelesen? Ist das überhaupt möglich?
Nein, nein, das ist auch nicht möglich. Also ich habe ganz, ganz viele Auszüge und ich hatte zum Glück im Studium eine Dozentin, die hat tatsächlich sich da richtig durchgeackert und wir haben nach bestimmten Themen immer wieder gesucht, wir haben nach bestimmten Gesprächen gesucht, wir haben uns die politischen und kulturellen Diskussionen der Zeit angeschaut. Diese Ordner habe ich nach wie vor. Ich kann ganz schlecht wegschmeißen. Und da habe ich tatsächlich noch einen guten Regalmeter Scuderie und Scuderie-Forschung in meinem Regal. Aber diese Abenteuererzählungen, die sind unlesbar. Also es waren sie eigentlich, glaube ich, ehrlich gesagt, damals auch schon. Also es ging um diese Diamanten, die sie da versteckt hatte.
Wie Diamanten?
Na, diese kleinen Schmuckstücke, diese kleinen...
Das ist Teil der Romanhandlung.
Ja, genau. Sie hat diese, die Dinge, die explosiv waren, die hat sie schön in die komplett unspannende Romanhandlung eingebettet und zum Teil auch sehr gut versteckt.
Jetzt, also ich wollte es gerade fragen, das hast du jetzt schon beantwortet, wie lesbar sind die Bücher heute noch eigentlich nicht, okay? Normalerweise sprechen wir ja mit Expertinnen und Experten, wenn wir Themen recherchieren. War das in dem Fall dann überhaupt noch nötig oder kanntest du dich schon aus deiner Beschäftigung mit dem Thema so gut aus, dass du das einfach aus dem FF runtergeschrieben hast?
Ja und nein. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit mit Experten verbracht und mich darüber unterhalten. Das ist aber viele Jahre her. Aber ich habe tatsächlich im Studium mich ganz, ganz viel mit Salonliteratur beschäftigt und hatte deswegen praktisch meine Expertengespräche mit zu Hause. Ich bin, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, ich kann wirklich ganz schlecht wegschmeißen, die Sachen schon gar nicht. Und ich bin in die Seminarunterlagen wieder eingestiegen.
Ich glaube, ich habe alles weggeschmissen, was ich von meinem Studium damals hatte. Ich könnte nirgendwo mehr nachgucken. Ist alles.
Ich habe immer gedacht, daraus mache ich nochmal was.
aber ich hatte auch schon mal mit einem französischen historischen Schriftsteller zu tun, einmal mit einem meiner Texte, mit Stendhal, wie spricht man denn aus?
Stendhal.
Der hat auch wahnsinnig lange Romane geschrieben, die auch nicht mehr so ganz leicht lesbar sind heute, obwohl sie, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, jetzt auch nicht völlig uninteressant sind, aber man merkt schon die Zeit, die da vergangen ist. Jetzt mal, du bist ja die Expertin, wenn ich jetzt nochmal so einen Auftrag bekäme und mich nochmal mit so einem historischen Schriftsteller beschäftigen müsste, wie würdest du, und die schreiben ja dann immer so viel, was würdest du raten? Wie geht man da am besten vor, um sich schnell den Überblick zu verschaffen, wenn man nicht die Zeit hat? Jetzt bei Stendhal sind es zwar nur 10.000 Seiten oder keine 6.000 Seiten insgesamt, aber wenn man die Zeit nicht hat, da so durchzuackern, wie geht man da vor? Wie kann man sagen, okay, man guckt nur hier und dort, ChatGPT oder was wäre...
Um Gottes Willen. Ich weiß nicht, ob ich... Also, wenn ich über Stendhal schreiben sollte, dann hätte ich schon, dann müsste ich das schon lesen. Oder ich müsste es irgendwann mal gelesen haben und wissen, aha, das sind die Stellen, wo ich wieder nachschauen kann. Kann ich ganz schlecht raten. Ich versuche normalerweise bei Themen, von denen ich gar keine Ahnung habe, möglichst breit reinzugehen und wirklich von ganz außen einmal Vogelperspektive und mir dann die Punkte rauszupicken, die spannend sind. In dem Fall hatte ich das gegenseitige Problem, also das gegenteilige Problem.
Aha, Moment, ist das nämlich die?
Die Panne des Monats.
Nein, das ist eigentlich nicht die Panne des Monats.
Was ist denn die Panne des Monats? Und dann sprechen wir danach über dein gegenteiliges Problem.
Die Panne des Monats habe ich mich tatsächlich gefragt, denn tatsächlich haben wir ja manchmal auch keine Panne, aber... Doch, ich erzähle es. Ich hatte eigentlich, als ich losging und überlegte, ich mache was über die Scuderie, hatte ich mir eher so eine Art Doppelporträt vorgestellt. Ich wollte eigentlich über E.T.A. Hoffmann schreiben, weil ich über E.T.A. Hoffmann noch nie geschrieben hatte. Und ich mag den sehr, sehr gern, den Gespenster Hoffmann. Und war dann eben wieder mal bei dieser Detektivgeschichte gelandet und hatte das auch so angeboten. Und ob man nicht was machen könnte mit... die fiktive Scuderie gegen die reale Scuderie oder wie auch immer. Und die Redaktion hat sich dann aber die echte Scuderie rausgepickt. Und die Panne meine Panne des Monats ist vielleicht, ich habe noch immer nicht über E.T.A. Hoffmann geschrieben. Irgendwann mache ich das mal.
Na, da drücke ich die Daumen, dass das klappt. Und dann, dann zu dem, was du gerade meintest, dem Problem. Also ich hatte es ja auch jetzt in der Einleitung schon mal hervorgehoben. Du bist ja nicht einfach nur Carola, sondern du bist ja Dr. Dorner. Du bist Literaturwissenschaftlerin, richtig? Da hast du eine Doktorarbeit drin geschrieben. Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, ich habe deine Doktorarbeit leider nicht gelesen. Entschuldigung.
Nee, echt?
Aber ich kann mir vorstellen, dass sie etwas umfangreicher ist als so ein Text, den wir normalerweise produzieren. Für Spektrum in dem Fall oder auch für andere Auftraggeber. Du hast gesagt, du kennst dich schon aus dem Studium sehr gut aus mit dem Thema. Jetzt stelle ich mir das total schwer vor, ein Thema, bei dem man sich eigentlich total gut auskennt, dann so zusammenzufassen und ja auch noch, was dir sehr gut gelungen ist, das so zu schreiben, dass auch jemand, der keinen Plan hat, sich trotzdem zurechtfindet und trotzdem das interessant findet und vielleicht im besten Fall auch noch ein bisschen was lernt dabei. Ja, wie war das für dich? Also ich stell mir das einfach schwer vor.
Ich fand es tatsächlich auch sehr, sehr schwer. Also ich fand es sehr reizvoll, aber ich hatte es ja gerade schon mal so ein bisschen beschrieben, wenn ich von dem Thema wenig weiß oder so eine ganz vage Ahnung habe, dann kann ich viel besser von außen reinzoomen. In dem Fall stand ich zwischen den Ordnern bis zum Hals. Und das ist viel, viel schwieriger, finde ich, von dort aus den Überblick zu behalten. Und das ist vielleicht auch ein Grund, aus dem ich relativ wenig zu diesen Themen auch mache, aber es gleichzeitig auch immer wieder sehr genieße, wenn ich es machen kann. Ein Problem ist vielleicht tatsächlich, wenn man zu tief im Thema steckt, das sind diese ganzen Querverbindungen. Da gehört ja alles zusammen. Du kannst ja über Scuderie eigentlich fast nicht sprechen, ohne den Fouquet-Skandal zu erwähnen. Und wie kann man nicht wissen, was der Fouquet-Skandal ist? Das ist siehste.
Ja, gehört.
Soll ich gerade mal kurz erzählen? das war der Finanzminister von Ludwig XIV., der in einer ziemlich üblen Verleumdungsgeschichte abgesägt wurde, nachdem er ein Riesenfest gefeiert hat. Und dieses Riesenfest zum Beispiel kommt auch in den Scuderie-Romanen natürlich vor. Das ist das barocke Fest schlechthin. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Moment im 17. Jahrhundert, von dem aus man wieder ganz, ganz viel erklären und erzählen kann. Und ich steige vielleicht an einer anderen Stelle wieder irgendwie in dieses wahnsinnig tolle Fest.
Weißt du, wie lang dein erster Entwurf für diesen Text war? Weil manchmal ist es dann ja, gerade wenn man sich so gut auskennt, sehr viel einfacher mehr zu schreiben als weniger.
Das stimmt, ja. Ich weiß, ich habe gekürzt. Ich hatte Schwierigkeiten, den Ausschnitt zu finden, habe dann aber, als ich mich dann so weit diszipliniert hatte, am Stück runtergeschrieben. Das heißt, ich weiß eigentlich nicht mehr, ob ich dann noch 3000 Zeichen rausschmeißen musste. Ich glaube, es ging relativ sauber durch, aber diese Arbeit am Anfang, dieses was muss mit rein und was davon muss ich erklären, was ist zu voraussetzungsreich und wo stecke ich zu tief drin, das war in der Vorarbeit, im Konzept viel, viel schwieriger.
Hast du da einen Tipp für alle, die sich mit dem gleichen Problem rumschlagen?
Ich habe eine Methode, die ich immer gerne anwende, wenn ich den Überblick suche. Das heißt, ich habe mehrere Tipps, die ich dann anwende. Einmal gehe ich aus der Recherche raus und gehe ganz lange spazieren, bis ich irgendwie den Kerngedanken habe, der Leitgedanke, der mich durch diesen Text führen kann. In dem Fall war das der Moment, in dem ich verstanden habe, es geht eigentlich die ganze Zeit um Freiheit. Es geht um Freiheit des Lebensentwurfs, es geht um Freiheit, entscheiden zu können, möchte ich arbeiten und kann ich arbeiten, will ich heiraten, will ich nicht heiraten und wie will ich leben und wo will ich leben. Scuderie kam nicht aus Paris, sie kam aus Le Havre. Also nach Paris zu kommen, war für sie schon auch erstmal ein Act. Und als ich diesen Kerngedanken hatte der Freiheit, da fügt sich ganz oft dann eins zum anderen. Da mache ich ganz gerne was ich so ein bisschen auch für mich entdeckt habe. Ich mindmappe die Geschichte. Und wenn ich sie gemindmappt habe, dann kann ich sie runterschreiben meistens.
Okay, na das probiere ich dann auch mal beim nächsten Text, bei dem ich den Überblick verliere. Das passiert mir nämlich tatsächlich auch häufig. Noch eine allerletzte Frage. Wir haben ja hier den häufig zum Einsatz gebrachten Antidotierbuzzer am heutigen Tag. Brauchtest du sowas beim Schreiben selbst? Also hattest du das Gefühl, drifte ab und schreib eine kurze Doktorarbeit sozusagen? Oder hattest du dich da völlig unter Kontrolle?
Nee, ich hatte das schon. Der Buzzer hätte mir vielleicht geholfen, aber wahrscheinlich hätte ich hinterher Ohrensausen gehabt vor lauter Rumbuzzern. Aber schwieriger fand ich so die Frage, die man sich ja immer stellen muss, was wissen andere über das Thema? Also wie kann man nicht wissen, dass Fouquet das barocke Fest schlechthin ausgerichtet hat? Da kommt man irgendwann nicht mehr...
Wissen wir jetzt ja auch alle, ist ja klar.
Ja, ist ja klar.
Ist klar. Aber vorhin wäre das noch gewesen, meine...
Die offene Frage.
Nämlich, was ist eigentlich los mit Barockfesten? Aber das haben wir jetzt ja geklärt. Was ist denn bei dir noch eine offene Frage? Oder gibt es bei einem Thema, mit dem man sich so intensiv beschäftigt hat, überhaupt noch offene Fragen?
Also erstens haben wir das mit dem Barockenfest noch überhaupt nicht geklärt. Und meine Theorie ist ja, er hätte bei diesem Fest keine Feuerwerke abbrennen dürfen. Weil in dem Moment, in dem man Feuerwerke abbrennt, ist man sehr stark in der, eigentlich ist das dem König vorbehalten. Der König hat es gesehen und der war stinke sauer. Der ist geplatzt vor Neid. Das nochmal ganz kurz zum barocken Fest. Danach konnte er eigentlich Fouquet nur noch verbannen und ein absoluter Herrscher werden. Aber die offene Frage, tatsächlich hatte ich wirklich eher das Problem, dass ich zu viele Fragen nicht stellen konnte. Und weil das ja so ein bisschen mein Nerd-Thema ist, habe ich hinterher gesehen, nee, da gibt es vielleicht keine offenen Fragen, da gibt es einfach immer nur zu wenig Platz.
Sehr schön, ja. Auch ein Thema, das viele, die regelmäßig schreiben, glaube ich, kennen, zu wenig Platz. Ja, zu wenig Platz auch jetzt. Wir sind am Ende unserer Zeit für diese Podcast-Episode. Deswegen sage ich danke bei allen Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank bei euch für das Interesse an dieser Episode von Übergeschichte. Diesmal zu Carolas Geschichte über Madeleine de Scudéry. Okay ausgesprochen?
Okay
ausgesprochen. Eine beeindruckende Frau aus dem Frankreich des 17. Jahrhunderts, die zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen ihrer Zeit zählte und einen ganz eigenen, unkonventionellen Lebensentwurf für sich entworfen hat und den dann auch durchgezogen hat, mit dem Ergebnis, dass sie zwar nicht einen Platz in der Académie Française bekommen hat, aber immerhin als allererste Frau dort geehrt wurde. Und Carolas Text, der das Ganze detailliert beschreibt und der einen mitnimmt ins Frankreich des 17. Jahrhunderts, der ist erschienen bei Spektrum der Wissenschaft und zwar dort ganz einfach online. Den Link gibt es in den Shownotes oder wenn ihr das Heft Print in der Hand haben möchtet, dann ist es auch erschienen in Spektrum der Woche, Ausgabe 46, 2022. Na, das ist ja auch was. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen und in dem Falle abonniert uns doch einfach über Geschichte, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr jemanden kennt, der so wie Carola denkt, das 17. Jahrhundert in Frankreich, das ist doch das Nerd-Thema dieser Person, dann leitet diese Folge doch einfach weiter. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback, Lob, Kritik, Kommentare. Am besten bei Twitter und unser Name dort ist Übergeschichte. Übergeschichte erscheint bei den Riff-Reportern und das ist eine Genossenschaft freier Journalistinnen und Journalisten. Dort bei den Riff-Reportern findet ihr jede Menge interessanter Hintergrundberichte zu aktuellen Themen aus Wissenschaft, aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert doch einfach die Riff-Reporter. Abos gibt es schon ab 8 Euro im Monat. Ich bin Tobias Sauer und sage danke und bis bald.
Und ich bin Carola Dorner und sage auch danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.